Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer mehr Geschichten.
Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast beim Wochengespräch. Heute habe ich Josua Ladig von Josua Ladig Coaching im Wochengespräch und freue mich riesig, weil ich einen Josua auf eine ganz witzige Weise kennengelernt habe. Er ist aktuell noch mit seinem Coaching nebenberuflich unterwegs und festangestellt ist er für eine Firma, die sich um Websites kümmert und um die Veröffentlichung und dass es auch wirklich alles gut läuft. Und da von dieser Firma war ich angeschrieben worden und hatte einen Termin mit Josua. Und dadurch sind wir in das Gespräch gekommen, dass Josua selber eine Ausbildung zum Coach macht und oder auch als Coach bereits tätig ist. Und dann haben wir gesagt, boah, das ergänzt sich ja super toll und lasst uns doch mal gemeinsam einen Podcast machen. Ich freue mich riesig, Josh, dass du da bist. Und was bringst du diese Woche mit zum Wochengespräch?
Erstmal vielen Dank, Maren, für die Einladung. Und vor allem, du hast es ganz gut beschrieben, wie wir uns kennengelernt haben, war überhaupt nicht über die Coaching-Schiene, überhaupt nicht über irgendwelche Connections, sondern ja wirklich über, eigentlich primär über meinen Hauptjob, den ich ja mein Hauptjob primär mache, aber eben mein Coaching natürlich auch mache. Und im Gespräch haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass wir das so eigentlich so ähnliche Wege gehen. Und ich habe dir dann auch gesagt, jetzt mal unabhängig wegen Webseite oder Werbung, ich finde es mega cool, dass ich da genau ich dich besuchen darf, weil wir da eigentlich voll auf einer Wellenlänge sofort waren. Und ja, ich habe für mich mal jetzt gedacht, was bewegt gerade viele Leute, was hat auch mich in den letzten Wochen bewegt. Ich studiere ja selber, ich bin gerade mitten im Studium vom Mediator, um genauer zu sein Wirtschaftsmediator, das ist ja am Anfang kurz angesprochen. Mhm. Ich würde aber heute gerne mit dir zusammen über das Thema Frieden, Frieden generell, Frieden in mir, der innere Frieden, aber wie es auch möglich ist, Frieden in der Welt für einen zu schaffen und einen Teil dazu beizutragen, dass die Welt auch in diesen schwierigen Zeiten, wo wir gerade einen Krieg erleben, in Europa nah an uns, wie wir es trotzdem schaffen, Frieden zu haben.
Ja, ein super spannendes Thema. Also ich werde ganz oft angesprochen, zum Beispiel, wie geht's dir damit, ja, mit der aktuellen Situation? Und ich will jetzt aber gar nicht mal so gleich auf mich gehen, sondern Josua, also ich muss jetzt Josua sagen, du hast mir vorher angeboten, ich darf Josh sagen, ich darf Joshua sagen, ich darf alles sagen. Nee, Josua ist jetzt irgendwie in mir drin.
Völlig in Ordnung.
Wie hat es dich bewegt, als das Ganze losging? Und also ich habe dich dann ja auf Instagram beobachtet. Und wie hast du es dann auch geschafft, wieder schnell zu dir zu kommen und jetzt über dieses Mindset nachzudenken? Wie kann ich den Frieden in mir finden und auch Teil des Friedens in der Welt sein?
Spannende Frage und auch gut, dass du die Frage stellst. Und was ich bei dir auch mega cool finde, dass wir keinerlei Vorbereitung haben, finde ich immer, immer besser, wenn man einfach kalt rausredet und einfach wirklich spontan darauf antwortet. Tatsächlich habe ich mir in den ersten ungefähr, also ich muss dazu erzählen, ich war in der Zeit, also kurz bevor der Krieg passiert ist in der Ukraine, war ich mit meiner Partnerin, sie ist selber Polin, war ich in Polen und ich bin eine Woche früh aus dem Urlaub zurückgekommen und sie war noch eine Woche da. Und als sie noch da war, ist halt der Krieg ausgebrochen und Polen und Ukraine stehen sich halt schon immer sehr, sehr nah. Die verstehen auch die Sprache größtenteils. Und natürlich ist es da nochmal, geht es einem nochmal näher, als wenn man, sage ich mal, ein paar Länder dazwischen hat. Polen ist ein direktes Nachbarland. Und für mich waren vor allem so die ersten 8 bis 10 Tage, würde ich sagen, wirklich ein Auf und Ab. Ich habe mich auch sehr zurückgehalten mit irgendwelchen Instagram-Posts oder Stories, weil ich für mich erstmal das alles einsortieren musste. Was passiert da gerade? Und ich habe mich dann auch gefragt, so, hey, was ist eigentlich los? Warum trifft es dich so sehr? Du bist gar nicht in der Ukraine. Warum jammerst du zu Hause rum? Und trotz den 6 bis 7 Jahren, die ich mich jetzt schon im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Mindset bewege, hat mich das auch in eine, ich sage jetzt nicht Depression gezogen, aber in eine depressive Haltung. Ich habe wirklich gemerkt, dass es mal Tage gab, wo ich echt dachte, boah, das ist irgendwie die Zeit von früher, wo ich mal wirklich auch mit Depressionen zu tun hatte in meiner frühen Jugend. Und das Glückliche war, dass ich das eben gemerkt habe und dann selber für mich gesagt habe, hey, stopp, du bist jemand, der selber predigt, Coach, also letztendlich Coaching predigt, die Leute weiterbringen möchtest, den Leuten ja auch irgendwo Hoffnung, Halt schenken möchtest. Also warum ziehst du dich jetzt zurück? Und dann habe ich für mich einfach so ein bisschen reflektiert, wie kann ich am besten helfen? Weil ich wollte, für mich war klar, ich werde irgendwie helfen. Mir war am Anfang noch nicht klar, fahre ich rüber. Das war tatsächlich auch ein Gedanke, ne? Wirklich mir einen Sprinter zu mieten, ne? An die ukrainische Grenze zu fahren, vielleicht sogar noch weiter. Also ich hatte da wirklich auch die Gedanken gehabt, vielleicht sogar reinzufahren und wirklich aktiv Hilfe zu leisten. Und habe dann aber selber auch von meiner Mentorin gesagt bekommen, hey, mach doch das, was du am besten kannst. Und dadurch, dass ich beruflich sehr eingespannt bin und auch meinen Job und meine beide Jobs sehr, sehr gern mache, habe ich dann für mich entschieden, ja gut, was bringt's, wenn ich jetzt rüberfahre, aber eigentlich auch gar nicht so die ganzen Connections habe, aber wusste, ich selber habe zum Glück keine finanziellen Probleme und habe dann für mich gesagt, okay, ich habe Mittel, womit ich helfen kann, finanziell. Das heißt, ich kann sowohl Menschen finanziell unterstützen, aber auch Hilfsgüter. Meine Freundin und ich, wir haben jetzt auch schon Klamotten gespendet, auch von meinen Kindern kommt noch was dazu. Und das war so für mich so ein Ding, wo ich gewusst habe, okay, einerseits kann ich aktiv helfen, egal ob ich jetzt fahre, Geld, alles ist Hilfe. Und habe dann aber auch für mich entschieden, was kann ich dazu beitragen, dass auch Leute, die jetzt vielleicht gerade wirklich auch hier in Deutschland darunter leiden, die vielleicht sowieso schon vor dem Krieg durch die Corona-Situation schon sehr gebrandmarkt waren, die einfach keinen Ausweg gefunden haben, die einfach sich in der Spirale gefunden haben, Wie kann ich den Leuten auch im Coaching helfen? Und für mich war dann klar, genau jetzt solltest du aktiv auf Leute zugehen und genau jetzt solltest du auch trotzdem Zeichen setzen. Und ich für mich habe dann einfach ganz klar entschieden, dass ich jetzt auf unbegrenzte Zeit, solange wir einfach die Hilfe in der Ukraine oder das damit Verbundene benötigt wird, 50% meiner Coaching-Einnahmen spende. Und das mache ich auch wirklich gern, weil ich das Glück habe, dass ich nicht vom Coaching leben muss. Und das finde ich für mich persönlich eine extrem hohe Dankbarkeit. Und und dementsprechend habe ich da für mich entschieden, ich kann finanziell helfen, kann aber hier den Menschen, die Hilfe benötigen, einfach auch im Bereich Coaching, Mentalcoaching, Mindset-Coaching, unterstützen und auch wirklich aktiv Hilfe geben.
Wie erlebst du es aktuell, Joshua? Erreichst du schon Menschen, also außer mit denen du eh schon gearbeitet hast, erreichst du schon Menschen, die dann auch auf dich zukommen? Und also jetzt neu, weil sie es mitbekommen, dass du das anbietest und auch vielleicht themenzentrierter da bist, wobei es ja oftmals so ist, dass die Angst, die da jetzt da ist, das ist jetzt ja das Symptom, oftmals steckt ja was ganz anderes noch dahinter, dass Menschen so massiv dann darauf auch reagieren. Also ich habe das damals schon zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt, als diese Hamsterkäufe waren. Da habe ich, am Anfang habe ich darüber gelacht und mich lächerlich gemacht, aber du weißt ja auch, dass ich mich mit dem Thema Kriegsenkel auseinandersetze und übertragene Traumata und habe dann geguckt, okay, was ist das? Da steckt viel mehr Angst dahinter. Ja? Das ist nicht einfach nur so egoistisch drauf losrennen und was für sich holen, sondern da sind aus meiner Sicht ganz viele unverarbeitete Traumata da, die auch jetzt in dieser Kriegssituation, dadurch, dass es doch relativ nah ist, auch wieder getriggert werden können. Und vielleicht wissen das aber manche gar nicht, weil sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Was für Menschen kommen da gerade auf dich zu?
Ja, beantworte ich dir gleich. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du sicherlich noch aktiver in deinen ganzen Coaching-Sessions behandelst als ich. Aber du hast gerade das Thema Hamsterkäufe angesprochen. Und ich habe es damals auch so ein bisschen belächelt und dachte mir, okay, wenn es mal wirklich so weit kommt, dass wir kein Toilettenpapier mehr haben, haben wir schon ganz andere Probleme. Da muss ich mich dann nicht mehr damit beschäftigen, mit was ich mein Hintern auf gut Deutsch abputz. Aber psychologisch gesehen, und du wirst es sicherlich wissen, aber viele Leute wissen es oder glauben es auch nicht. Der Grund, warum wir hamstern, ist einfach der, dass wir vor allem in Europa, vor allem in Westeuropa und vor allem in Deutschland ja dazu neigen, dass wir immer eine Struktur, das heißt eine Art Sicherheit in unserem Leben haben. Wir haben eine Uhrzeit, wo wir aufstehen, wir haben einen Job, den wir nachgehen, man hat eine gewisse Struktur in seinem Alltag, man hat so seine sichere Umgebung. Mhm. Und ähnlich wie beim Krieg, was eben mit Corona damals ist, ist plötzlich was passiert, man hat erstmal Schuldige gesucht oder die Mehrheit hat nach die Politik für alles verantwortlich gemacht, ohne in Frage zu stellen, ist ein Virus, der es wirklich gefährlich sein kann. Es ist kein Virus, es wurde halt erstmal von einem weggedrückt und gleichzeitig haben die Leute ja dann letztendlich die Kontrolle verloren, weil plötzlich waren Leute in Kurzarbeit, haben Job verloren, hatten plötzlich weniger Geld, beide Ehepartner waren zu Hause, hat zu Hause zu Konflikten geführt. Und das ist auch psychologisch eine Erklärung, warum wir vor allem in ungewohnten Zeiten, in unsicheren Zeiten uns in Sicherheit wegen, in dem Fall durch Toilettenpapierkäufe und auch Hefe war ein großes Thema. Jetzt ist natürlich wieder etwas auf dieser Welt, ein Krieg. Ich meine, wir haben immer Krieg, das ist schon schlimm genug, aber jetzt ist halt ein Krieg, der uns mehr oder weniger betrifft, indirekt, weil es halt in unmittelbarer Nähe von uns ist. Und jetzt ist halt das Hamstern schon bei Öl, weil Leute denken, sie sterben und verhungern. Also es klingt blöd, aber es ist so das Endszenariumsdenken. Und dahinter steckt einfach die Angst vor der totalen Verlust von der Kontrolle.
Ja, genau, aber das ist ja auch was sehr, sehr Gesellschaftliches. Die Menschen mussten ja Kontrolle bewahren, ja. Also zum einen also während der Kriege müssen Menschen sehr kontrolliert sein, müssen auch sehr gut darauf achten, mit wem bin ich in Kontakt, was bringt mich in Gefahr. Außerdem den Einsatz von Militär, du wusstest nicht, wann ist bei dir irgendwas dran, die ständige Gefahren in Bunker, also das, was im Grunde gerade die Menschen auch in der Ukraine erleben. Mhm. Und dann war es nach Ende des Zweiten Weltkriegs einfach so, dass man einfach nur noch funktionieren musste. Ja, und da wusste man ja immer noch nicht, auf wen darf man vertrauen? Kann ich jetzt endlich reden oder nicht? Ist immer noch eine Gefahr da. Und deswegen haben aus meiner Sicht viele Menschen diese extreme Kontrolle aufgebaut, auch in sich drin und auch im Äußeren. Und es ging, also wenn man es schwäbisch sagt, ich bin ja gar nicht von hier, aber wenn man es schwäbisch sagt, ging es nur darum, schaffe, schaffe, Häusle baue und Erfolg im Job haben, damit ich nach außen was darstellen kann. Und da ist jetzt natürlich in solchen Krisensituationen eine Riesenangst, das zu verlieren. Ja, wenn man in so einem Wohlstand ja auch dann, also meine Generation dann wiederum und noch weitere, also die nicht direkt die Nachkriegsgeneration waren, wir sind schlicht, also aus meiner Sicht bin ich auch wenn meine Familie nicht mega reich war, aber ich bin im Wohlstand groß geworden. Ja, mir ging es gut, also finanziell, materiell.
Ja, und ich glaube, dass die meisten Leute sich in Deutschland wirklich nicht beschweren müssen, egal ob sie 1.500 netto verdienen oder 6.000 Euro netto, weil wir in Deutschland im Vergleich zu sehr, sehr vielen Ländern und auch Kontinenten auch selbst mit wenig Geld hier immer noch sehr, sehr gut leben können. Und ich sage immer, ohne jemanden angreifen zu wollen, uns geht es allen viel zu gut hier. Ja. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben nicht die Angst, dass wir nachts schlafen gehen und irgendwie die Angst haben, dass morgen eine Bombe fliegt. Und natürlich denkt man jetzt vielleicht öfter dran, weil wir Krieg in Europa haben, aber trotzdem gibt es durchaus sehr, sehr viele Länder, die das seit Jahrhunderten Kriege erleben. Und deswegen sage ich immer, wir sollten mehr lernen zu schätzen, was wir haben, anstatt dem hinterher zu rennen, was wir noch nicht haben. Und das ist eigentlich auch ein perfekter Einstieg, aber ja. Du hast mir gerade noch eine Frage gestellt, wie ich das gerade wahrnehme und ob ich jetzt an andere Menschen komme, die gerade einen Coach zu suchen, als die ich sowieso betreue. Zum einen merke ich tatsächlich, dadurch, dass ich auch in der Branche arbeite, kann ich auch mit meinem System tracken, welche Leute gerade so nach dem Begriff Coach suchen oder Mentalcoaching oder Mindset. Ich merke tatsächlich, dass meine Webseite deutlich höhere Aufrufzahlen haben und ich werde normalerweise so 4 bis 5 Mal über mein Kontaktformular im Monat angeschrieben. Und momentan ist halt so, dass jetzt nicht zwangsläufig extrem viele neue Buchungen darüber reinkommen, aber ich habe tatsächlich so, ich würde mal sagen, 10 bis 12, also deutlich eine Steigerung, so Smalltalks, so wirklich, wo Leute, die mich noch gar nicht kennen oder vielleicht über Instagram, wo ich aber noch nie ein Gespräch hatte, die mich vielleicht da beobachtet haben, mir auch wirklich schon so eine Art ihr Herz ausschütten. So direkt im ersten Gespräch gar nicht so, hallo, kann ich mal ein Gespräch tun, sondern mir wirklich schon in eine E-Mail schreiben, ohne da jetzt zu tief gehen zu wollen. Und ohne Namen zu nennen, wirklich sinngemäß, hey, ich erlebe gerade, und es ist bei fast allen gerade, die Situation da draußen, es ist jetzt nicht unbedingt der Krieg namentlich, aber einfach die Situation, die belastende Zeit in den letzten 2, 3 Jahren. Und muss tatsächlich sagen, natürlich denkt man einerseits irgendwo so, es ist auch ein Unternehmen und man will ja auch irgendwo Geld zu verdienen, braucht man kein Geheimnis draus machen. Ich meine, du arbeitest auch nicht umsonst. Aber trotzdem ist es ein anderes Coaching, weil ich doch sehr, sehr viele unverbindliche Gespräche gerade führe, wo man einfach mal damit startet, Mut zu machen. Und es ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage und die Leute kommen wirklich mit einem hilfesuchenden, offenen Herzen und nicht mehr mit dieser, sage ich mal, Anfangsskepsis, wo man erklärt, was macht man als Coach, was ist der Unterschied zwischen einem Coach, einem Psychologen, einem Heilpraktiker, weil das alles immer so ein bisschen in eine Schublade geschmissen wird. Und das nehme ich auch sehr, sehr deutlich wahr, dass die Leute wirklich offen gerade sind, offen für Veränderungen, aber auch die Hoffnung natürlich haben, gerade in dieser Zeit auch Sicherheit, das ist immer wieder beim Begriff, Sicherheit zu bekommen, den Frieden zu bekommen. Und ja, wir können ja gerne so ein bisschen über die Ansicht sprechen, was ich so mit Frieden definiere. Und du hast ja gerade den Einstieg schon so ein bisschen gebracht. Wie hattest du es gerade formuliert? Mit, wir streben immer nach Karriere, das wird, glaube ich, gesagt. Ja,
schaffe, schaffe, Häusle baue.
Genau, der Schwabe sagt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und ich selber, ich bin, würde sagen, auch noch relativ jung. Ich werde jetzt in einem guten Monat 28, habe mich mit 19 das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, stande da aber selber noch in der Lebenssituation. Ich habe auch nicht die einfachste Vergangenheit hinter mir und dementsprechend war ich da noch selber so dieses typische, jetzt ist man gerade erwachsen, Frauen werden interessant, Business, alles so interessant, aber noch nicht so wirklich langfristige Planung. Aber für mich war zum damaligen Zeitpunkt klar, Karriere machen, bis du irgendwann da bist. Die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe, ist ja, was ist denn eigentlich irgendwann? Wohin möchte ich denn? Und ich sage das auch offen und ehrlich, mit 19, 20, mit 21 vielleicht gerade noch so, war mein Fokus Karriere, Geld verdienen. Und in den letzten 3, 4 Jahren, weil ich auch Papa geworden bin, muss man auch dazu sagen, vor 4 Jahren Papa von Zwillingen, Zwillingsmädchen, das hat natürlich nochmal ganz viel verändert. Ja. Aber es schafft auch Bewusstsein, sofern man sich bewusst sein möchte, wenn man sich nicht selber komplett ignoriert. Und für mich war irgendwann dieser Moment, als ich gesagt habe, hey, welcher Mensch erlaubt sich es eigentlich zu bestimmen, dass man 80 oder 90 Jahre alt wird? Warum strebe ich auf etwas hin, wenn ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt in 10, 15 Jahren noch lebe? Und deswegen war für mich dann der Fokus immer mehr raus aus diesem gesellschaftlichen und rein in diesen inneren Frieden. Wie kann ich es schaffen, unabhängig, ob ich gerade eine Partnerin habe, ob ich gerade gute Freunde habe, ob ich gerade eine gute Arbeit habe, wie kann ich unabgesehen von dem, was gerade außerhalb von meinem Körper passiert oder außerhalb von meinem Zuständigkeitsbereich, wie kann ich lernen, jetzt im Hier zu leben und mit mir glücklich zu sein? Und ich muss dazu sagen, ich war früher eine Person, ich hatte, wenn du mich bei einer Skala von 0 bis 10 fragst, maximal ein Selbstbewusstsein von einer 2, maximal. Okay.
Ja.
Und jetzt sagt man, bei mir ist mehr so die Stärke, hey, beim Josch, der strahlt sofort Selbstbewusstsein aus. Und ich würde es auch selber so bewerten. Also man braucht, um sich selbst lieben und sich selbst auch den inneren Frieden geben zu können, musst du natürlich erstmal lernen, dich schätzen zu wissen. Bei mir, die jetzt irgendwann vielleicht ein Bild von mir anschauen, ich habe zum Beispiel, das siehst du vielleicht auch, eine leicht schräge Nase.
Yeah.
War für mich früher ein Faktor, wo ich gesagt habe, hey, du bist nicht hübsch, du kannst dich nicht im Spiegel anschauen, wo ich mir auch wieder denke, hey, es gibt Leute, die haben keine Arme und keine Beine. Und es gibt sogar Leute, ich kenne einen Nik Vujicic, kommt, glaube ich, aus Serbien, hat keine Arme, keine Beine und ist international bekannt. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist doch nur in deinem Kopf. Warum machst du dich selber so klein? Warum schaust du nicht in den Spiegel und gestehst dir ein, du bist ein wundervoller Mensch, so wie jeder Mensch ein eigener wundervoller Mensch ist? Und das muss man lernen, das ist ein Prozess und es hat bei mir ungefähr 2 bis 3 Jahre gedauert. Ich würde mal sagen, so seit 2, 3 Jahren kann ich mich zu 100% annehmen. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber ich bin 100% glücklich. Das heißt nicht, dass ich ohne Probleme bin, aber es gibt nichts, wo ich dann sage, aufgrund dessen, weil mich gerade jemand schlecht behandelt oder einen schlechten Einfluss ausübt und mir alles über, wie schlimm die Welt ist, ich bin trotzdem immer glücklich, weil ich für mich annehmen kann, dass ich im inneren Frieden lebe.
Ja, das ist spannend. Also, dass du sagst, so seit 2-3 Jahren ist es so. Da darf man ja schon vorwegnehmen, dass du auch gesagt hast, dass du dich aber auch schon so seit ungefähr 7-8 Jahren damit beschäftigst. Und das finde ich so das Wichtige dabei, ja, dass den Menschen deutlich ist, dass das auch ein Prozess ist und dass wir da, um zu diesem inneren Frieden zu kommen, wirklich auch Prozesse durchlaufen dürfen und auch vielleicht mit Trauer und Wut oder weiß der Geier was alles auch loslassen dann dürfen. Also vielleicht erstmal durchlaufen, das auch endlich mal spüren, weil viele Menschen lassen die Gefühle ja auch gar nicht spüren. Ja, also wenn ich nochmal auf diesen Ukraine-Konflikt oder auf die aktuelle Situation gehen möchte, ja, mag es sich jetzt vielleicht so anhören, wenn du sagst, oder ich sage das ja auch, hey, wir sollten danach streben, dass wir jetzt und im Hier und Jetzt glücklich sind und wir hier und jetzt das Beste daraus machen und unsere Ziele auch entwickeln, ja. Weil wir haben nichts davon, die ganze Zeit auch diese negative Energie in den Raum zu schmeißen. Und doch kann das ja auch in gewisser Weise bei Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, eine gewisse Arroganz ausstrahlen. Ich aber sage, hey, wenn du diesen Weg gegangen bist, dann fühlst du es auch oder hast du die Chance, das auch zu fühlen. Ja, natürlich kann ich das niemandem versprechen, weil am Schluss endlich ist jeder selbst dafür verantwortlich, diesen Weg zu gehen und vollumfänglich auch zu gehen. Aber er ist aus meiner Sicht, also du hast es so schön gesagt, du bist glücklich, ja, und in Frieden auch mit dir. Und ich sage ja immer, also das ist das Motto meines Podcasts, das ist der Name meines Instituts, Wege des Herzens, ist das, was mich allumfänglich beschreibt, ja, und was aber halt auch nicht immer Zuckerschlecken ist, aber das, was für aus meiner Sicht für unser Hier und Jetzt und für eine Gesellschaft, die Verantwortung trägt und die sich aus meiner Sicht wandeln muss, weil ich gebe dir da total recht, wir jammern meistens oder größtenteils auf sehr hohem Niveau und da dürfen wir einfach mal hingucken, ja, also vielleicht, ey, wo geht's welchen Menschen ich muss mich nicht immer vergleichen mit anderen Menschen, aber trotzdem darf ich mal gucken, auf welchem Niveau und wo jammere ich.
Ja, und vor allem für mich ist es relativ klar geworden. Ich meine, ich bin auch erst 1994 geboren. Trotzdem kenne ich ja die Erzählung von meinen Eltern, habe so ein bisschen in der Schule aufgepasst. Und ich sehe es aus dem Faktor, alles nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr auf Aufbaumaterialismus aufgebaut und leider auch dazu, dass auch Länder wie Deutschland immer reicher werden, aber dafür woanders es immer ärmer wird. Und ich glaube, bei all dem Leid, das sowieso schon auf der Welt passiert, aber auch bei dem Leid, den wir jetzt durch Corona, auch durch den Krieg, alles in einer sehr geballten, engen Zeit haben, wo jetzt wirklich gerade so die Corona-Maßnahmen gehen zu Ende, jetzt bricht plötzlich ein Krieg aus und wir dachten, jetzt ist nach Corona endlich wieder alles wie beim Alten. Für mich ist es ganz persönlich auch eine Chance zu sehen, dass wir uns in eine Welt des Bewusstseins bewegen. Die Leute, die jetzt wirklich bewusst leben oder anfangen sich mit Bewusstheit, ich sage jetzt nicht Bewusstsein, sondern wirklich Bewusstheit, das Ganzheitliche mit dem wo das Bewusstsein dazugehört. Bewusstheit bedeutet aber wirklich dieses gesamte Thema. Nicht nur zu sagen, ich bin selbstbewusst, sondern Bewusstheit mit seinem Verstand, mit seiner Ernährung, mit allem, was dazugehört, weil das führt dazu, dass wir eben lernen, in Frieden zu leben, dass wir aber auch lernen, dass wir sagen, hey, ja, vielleicht wollte ich früher mal ein Ferrari, aber ganz ehrlich, heute brauche ich ein Auto, was mich von A nach B bringt. Und wir können für so viele Dinge dankbar sein. Und was ich halt wirklich, ich habe so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du Christian Bischoff kennst. Ja. Christian Bischoff ist ein Coach, der früher ehemaliger Basketballprofi und auch Basketballlehrer war, hat, glaube ich, mit 28 seine Karriere damals beendet, weil es sich auch mit dem Coaching-Bereich beschäftigt hat. Ist mittlerweile auf jeden Fall in Europa einer der bekanntesten Sprecher. Und sein Vater hat es sich, als er 16 war, das Leben genommen. Damals war er nicht im Heim, sondern im Internat, glaube ich, studiert. Und es haben ihm sein Onkel und seine Mama, haben es ihm, glaube ich, an der Tür beigebracht, dass sein Papa ihn umgebracht hat. Aber Christian Bischoff hat einen mega coolen Satz, beziehungsweise sind 3, 4 Sätze eigentlich, außer man schreibt es mit einem Komma dazwischen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, um Frieden, weil wir Menschen, wir sehen uns ja größtenteils, also ich würde mal behaupten, 99,8% der Erdbevölkerung sehnt sich nach Frieden. Mhm. Aufgrund dessen, weil Leute in Frieden leben, führen leider auch Menschen Krieg, weil sie auch meinen, dass ein Frieden mit Krieg zu bewältigen ist. Aber der Spruch ist, um Frieden auf der Welt zu haben, musst du Frieden in jedem Kontinent haben. Um Frieden in jedem Kontinent zu haben, musst du Frieden in jeder Stadt haben, beziehungsweise in jedem Land haben, danach in der Stadt. Und in jeder Stadt Frieden zu haben, brauchst du in jedem Dorf Frieden, in jedem Haushalt, in jeder Familie und schlussendlich bei dir. Mhm. Was bedeutet es im Konkreten, wenn wir nicht danach streben, wie kann ich die Welt verbessern? Jetzt mag vielleicht der eine sagen, ja Josh, das ist ja eine egoistische Sichtweise. Ich habe zum Glück die Einstellung, die selbstbewusste Einstellung, nicht die arrogante Einstellung, dass ich sage, genau das ist aber der Weg zum Frieden. Wenn wir lernen, wie wir in Frieden leben können, wie wir mit unseren Gedanken in Frieden leben können, stecken wir unser unmittelbares Umfeld automatisch damit um.
Ja.
Eine bessere Lösung, um schrittweise, wir werden leider nie die komplette Welt auf den Kopf stellen können. Wir sind über 7,5 Milliarden Menschen. Das heißt, wir werden jetzt nicht als einzelne Person sagen, ich kann jetzt die Welt verändern. Wir können aber unseren Beitrag leisten, indem wir uns in Frieden leben und unsere Flamme den Menschen mitgeben, die um uns sind. Und dann haben wir im Endeffekt einen Jojo-Effekt, wenn die Leute merken, hey, der Lebensstil ist eigentlich besser als, sage ich mal, der klassische. Und da kann ich auch gerne ein Beispiel geben. Ich hatte vor 2, 3 Jahren mal einen Auffahrunfall, wo ich nicht schuld war, aber es war eigentlich zu einer blöden Zeit, weil ich mitten im Stress war und habe aber da das erste Mal gemerkt, wie locker ich eigentlich die ganze Situation genommen habe, weil es waren 4 Autos, alle sind ineinander gekracht und ich war vorne. Ich war zum Glück kein von den Sandwich-Autos, weil die anderen waren mehr kaputt, aber es war trotzdem, keiner konnte mehr fahren. Es war eine Vollsperrung über 113 Kilometer. Das war oben bei der A8 in der Ecke von dir sogar oben am Karlsruher Kreuz oben. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Engelberg-Tunnel heißt.
Ja.
Da war damals ein Riesenstau, den ich mit verantwortet habe. Und ich habe halt gemerkt, alles im Auto, aus dem Auto ausgestiegen. Alle haben sich aufgeregt. Oh, du bist schuld und das ist kaputt und oh, Versicherung. Und da habe ich es erst mal gemerkt, ja, es ist scheiße, aber es ist passiert. Warum soll ich mich jetzt noch aufregen und im schlimmsten Fall dann abends noch diese scheiß Laune mit nach Hause nehmen? Ja. Ich habe dann einfach gewartet, bis der ADAC da war, bis die Polizei da war. Und die haben mich dann auch gefragt, sag mal, warum lachen sie eigentlich, wenn ihr Auto kaputt ist? Ich habe dann auch gesagt, ich lache nicht, weil es lustig ist, sondern weil hier die ganzen 4 Autos seit einer Stunde diskutieren, wer schuld ist und sich alle aufregen, alle den Sicherung durchbrennt und ich eigentlich so voll entspannt dastand. Und das hat aber auch was mit Frieden zu tun, weil du kannst dich nach dem Unfall, du kannst dich, wenn du dein Kochtopf überkochst, du kannst dich über alles aufregen. Mhm. Aber es bringt halt nichts, wenn die Sachen passiert sind. Und ich glaube halt, und da bin ich der festen Überzeugung, wenn du mit Leichtigkeit die Sachen angehst, und ihr dann denkst, ja gut, Lernprozess ist jetzt passiert oder ja, ist jetzt halt mal so gewesen, dann wirst du trotzdem friedlicheres Leben führen, als wenn du dich aufregst, weil passiert ist es so oder so.
Ja, es geht mir ganz genauso. Also, und ey, ich habe schon so einige Unfälle gebaut, aber ich sag's mir halt auch, ja, das bringt's mir, selbst wenn ich Schuld habe, ja. Also ich hatte auch mal so eine Situation auf dem Parkplatz beim Rossmann bei uns, da habe ich wirklich beim Ausparken das ein anderes Auto nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Und die Frau hat sich sowas von aufgeregt. Ich habe sie noch, also ich habe es genau gesehen, dass sie mein Auto kaputt fahren. Ich habe sie noch angeschrien. Ich so, also sie können ja in ihrem Auto schreien, so viele sie wollen, aber das höre ich in meinem Auto dann nicht. Und doch, sie haben mich noch angeguckt. Ich so, nein, ich weiß echt von nichts, aber jetzt lassen Sie uns die Polizei rufen und die klären das dann alles und dann melden wir es der Versicherung und alles ist gut, ja. Und das ist das, wo ich dann halt auch für mich sage, hey, da geht's uns doch in Deutschland gut, Ja, wir haben unsere Versicherung, die ein Auto bezahlen, die Reparatur bezahlen. Ja, möglicherweise muss ich da ein bisschen mehr bezahlen. Das ist dann halt die Konsequenz. Aber mein Gott, ja, mein Gott. Oder genauso geht es mir jetzt aktuell so mit den Benzinpreisen. Ja, ich weiß es noch, wie es, also den einen Tag bin ich, weil ich muss ja täglich auch nach Stuttgart fahren. Und den einen Tag bin ich hochgefahren Richtung Stuttgart und dann fuhr ich an der Tankstelle vorbei und es war bei, also ich fahre einen Diesel und es war bei 1,80 oder so. Da habe ich schon gedacht, wow, also vor einem Jahr war ich bei, also oder vor anderthalb Jahren habe ich tatsächlich mal für 99 Cent getankt. Am nächsten Tag war es bei 2,13 Euro und am nächsten Tag bei 2,39. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, okay, also das geht jetzt ja doch schnell. Aber schlussendlich habe ich dann für mich beschlossen, ist mir egal, ob das an irgendeiner Mehrwertsteuer liegt, ob es an irgendwelchen weiß der Geier, wer daran verdient. Also all das, was jetzt ja auch geleistet werden muss von unserem Staat, muss auch von irgendwas bezahlt werden. Ja, und ich habe Frieden dafür, dass ich Auto fahren kann, zahle ich dann sehr gerne auch ein bisschen mehr Benzingeld.
Ja, und das sind wir auch wieder beim Thema Bewusstheit, weil es gibt die Menschen, die sich jetzt aufregen, aber für einen Döner dann mit dem Auto 3 Kilometer fahren und die Leute, die sagen, hey, okay, ich habe es kapiert, dass es teuer ist und ich kann es mir vielleicht gerade nicht mehr leisten, ne? Nimm aber dann vielleicht mal das Fahrrad. Und ja, das ist halt das Thema mit Bewusstheit und mit Frieden. Ja, wir können uns jetzt über die Spritpreise aufregen. Ich meine, wenn wir es jetzt mal ganz deutlich sind, in Ukraine werden Familien getrennt, da sterben Leute und wir regen uns hier auf, egal ob da jetzt eine Lobby dahinter ist, die jetzt mehr verdient, ob das wirklich von Lobbyisten gemacht ist oder vom Krieg, die USA, spielt keine Rolle. Für mich ist es, und das sage ich in aller Deutlichkeit, ein egoistisches Verhalten, wenn man jetzt sich anmaßt, sagen zu müssen, oh, die Spritpreise sind zu teuer. Ja, die sind nicht gut. Ja, das tut auch irgendwo am Geldbeutel, am Portemonnaie weh. Aber es ist trotzdem nur ein Schein oder ein Stück Geld. Und Geld macht dich nur kaputt, wenn Geld dich regiert, wenn du aber mit dir glücklich bist. Und ich kenne das. Jetzt geht es mir finanziell sehr gut. Ich hatte aber auch die Phasen, wo wirklich meine Eltern mir Pfandflaschen gegeben haben. Ich bin getrennt von der Mama meiner Kinder, verstehe mich auch gut, habe ich dir im Vorgespräch erzählt. Aber die Phase danach, wenn du plötzlich als Hauptverdiener dich nie so ganz um die Kinder verantwortlich, so wie es halt bei vielen leider ist, nicht so ganz kümmerst, dann plötzlich eine Trennung hast und dann alleine mit 2 Kindern bist, ich hatte kein Geld mehr, ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt mit 10 Monate alten Babys, musste mir eine Wohnung suchen. Ich weiß, wie es ist, vor 4 Jahren auch, sage ich mal, nicht in Armut, aber schon finanziell in einer ganz krassen Situation gelebt zu haben. Ne? Es war auch nicht einfach, aber trotzdem, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so voller Bewusstheit und voller Frieden wie jetzt, aber trotzdem habe ich jetzt im Nachhinein reflektiert, die Zeit sehr, sehr gut überstanden, weil ich habe aus eigener Kraft mich der Verantwortung gestellt, auch in Kauf genommen, dass ich gerade 0 Geld hatte, eher Schulden hatte und mich dann aber wirklich schrittweise rausgearbeitet habe. Und es ist noch nicht lange her, das sind 4 Jahre. Heutzutage bin ich extrem dankbar, dass ich auch mit meinem eigenen Geld auch Menschen unterstützen kann.
Ja, also so geht es mir auch. Also bei mir ist die Trennung von Papa meiner Tochter jetzt 9 Jahre her und es ging mir nie wirklich schlecht, ja. Aber im Gegenteil zu vorher, also ist, glaube ich, diese Existenzangst das Einzige gewesen, was mich wirklich maßgeblich beeinflusst hat, ja. Oder dann auch, also ich war ja zu dem Zeitpunkt selbstständig, dann die Entscheidung zu treffen, die Vollzeit-Selbstständigkeit erstmal aufzugeben und in die Verantwortung zu gehen, dass ich mein Kind jetzt ernähren muss und uns beiden erstmal Sicherheit geben muss mit einer Anstellung und einem festen, regelmäßigen Einkommen jeden Monat. Und ja, also da geht es mir ganz genau, oder wahrscheinlich sehr ähnlich wie dir. Es gab Zeiten, wo ich meistens Nein sagen musste, ja, wenn sie irgendwas wollte oder Urlaub oder irgendwelche Besonderheiten. Also es war immer so dieser Gedanke, dass in der Schule jetzt irgendwas ist, was jetzt besonders viel Geld kostet, wie bringe ich das Geld dann auf, damit sie das machen kann, ja. Und nicht Nein sagen zu müssen. Also ich habe das immer alles geschafft, aber dann habe ich halt woanders verzichtet. Und das ist was mir was ich heute für mich als unglaublich großes, wertvolles Erlebnis auch mitgenommen habe, dass ich weiß, wie es auch mit wenig ist und ich habe keine Angst davor. Also keine Angst davor, wieder wenig zu haben, weil ich weiß, ich kann es überleben. Klar genieße ich das jetzt auch und dementsprechend, also du hast vorhin gesagt, du spendest die Hälfte deiner Coaching-Einnahmen gerade. Ich mache es dann halt so, dass ich kostenlose Meditationsabende für Menschen anbiete, ja, oder auch jeden Montag eine kostenlose Meditation veröffentliche. Also wo ich ja auch theoretisch sagen könnte, die nehme ich jetzt alle auf und das verkaufe ich irgendwann. Nee, ja, weil es mir wichtig ist, dass die Menschen etwas für sich tun können, damit es ihnen gut geht, damit sie auch mal abschalten können, zur Ruhe kommen können, den ganzen Psychostress auch mal runterfahren können, weil das ja auch was mit dem Körper, dem Kreislauf, den Hormonen und allem macht, ja. Genau.
Ja, und ich finde, du hast gerade was sehr Schönes auch gesagt, weil wir gehen ja immer gerne in die Vergleichbarkeit. Gerade auf Social Media gibt es ja, sag ich mal, eher die jüngere Generation, die jüngere Generation, die immer guckt, oh, der Promi und oh, ich muss so sein und ich brauche die Schminke und ich brauche das Auto und ich brauche so viel Follower. Und du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Jeder hilft auf seine Art. Du sagst jetzt, du hilfst über die Meditation. Super. Bei mir sind es die Finanzen, wo ich helfen kann. Der andere hat vielleicht einen LKW-Führerschein, kann 40 Tonnen Fracht rüberfahren. Und da ist auch wichtig, dass wir nicht nur in der heutigen Zeit, sondern wir haben es einfach vergessen in den letzten Jahrhunderten, ne, dass wir uns nicht vergleichen, wer ist besser, wer ist schneller, sondern was kannst du selber gut.
Ja.
Weil Vergleichbarkeit führt letztendlich zu einem Unfrieden in uns selber, weil wir immer denken, wir müssen noch mehr, wir können noch mehr, auch könnte meine Partnerin, mein Partner vielleicht jemand Hübscheren, jemand Tolleren finden, vielleicht ein tolleres Auto, könnte ich mit dem Job 300 Euro mehr verdienen, anstatt zu sagen, hey, ich habe einen Job, ich bin dankbar für meinen Job. Und du hast gerade noch was Wichtiges angesprochen, weil du gerade auch gesagt hast, du kennst es auch, wenn man dann mal plötzlich hat man einen Lebensplan, dann kommt eine Trennung und dann ist halt erstmal nichts wie beim Lebensplan. Mich hat mal, nicht nur einer, aber einer meiner ersten Klienten, männlicher Klient in dem Fall, hat damals gesagt, Josh, was würdest du denn sagen, wie kann ich denn am stärksten mein Selbstvertrauen aufbauen? Meine Antwort war, erstmal richtig tief fallen. Das bedeutet nicht, dass ich jemanden wünsche, dass er jetzt im Coaching erstmal, sag ich mal, auf gut Deutsch auf die Fresse fliegt, sondern den größten Wachstum lernst du aus Momenten, ne, wo du dich alleine fühlst, wo du dich auch hilflos fühlst und manchmal auch am Rande der inneren Verzweiflung fühlst, weil das sind meistens die Momente, wo du halt mal wirklich bewusst über dein Leben nachdenkst. Was läuft gut, was läuft scheiße? Und wenn du dann merkst, oh, da läuft einiges schief, dann bist du meistens bereit für Veränderungen. Wenn du es nicht bist, dann landen solche Leute leider oft dann mit Alkoholproblemen. Aber das ist auch eine Entscheidung. Ich weiß, dass Sucht ein schwieriges Thema ist, dass man das jetzt nicht hier über einen Kamm scheren kann, aber dennoch ist es eine Entscheidung irgendwo im Leben gewesen.
Ja, definitiv.
Keiner hat zur Flasche getrunken, weil er als Baby süchtig war, sondern irgendwann im Leben kam die Entscheidung und da versuche ich Menschen, die vielleicht gerade noch nicht an dem Punkt sind, aber die gibt ja oft diese Gespräche mit, ja, ich greife jetzt immer öfter zur Flasche, weil meine Partnerin oder mein Job überfordert mich, ich trinke jeden zweiten Abend ein Bier. Das sind Signale, wo man auch als, nicht unbedingt als Coach, aber man sollte zumindest als Coach eine Grundahnung haben, dass das Vorzeichen sind, zu sagen, hey, bevor du in die Sucht kommst, sprech mal mit mir drüber, sprech mal vielleicht mit deinem inneren Ich drüber, ob du noch die Entscheidung treffen kannst, dein Leben nicht, sage ich mal, in die Ecke zu werfen und sowieso sagen, alles ist gerade scheiße und ich gehe jetzt in Alkohol oder Drogensucht oder was für extrem, sondern zu sagen, hey, gerade weil es mich gerade runterdrückt, muss ich was ändern. Und bei mir war, das klingt total banal, die Trennung von der Mama meiner Kinder, mit der ich mich super menschlich verstehe tatsächlich. Das war das erste Jahr anders, aber mittlerweile sind wir beide erwachsen geworden, haben eine Verantwortung für die Kinder. Auf was wollte ich gerade raus? Genau, die Trennung war im Nachhinein der dankbarste Moment in meinem Leben, weil es dazu geführt hat, dass ich nicht mehr dieser egoistische Businessmensch, junge Businessmensch war, der Karriere und sie kümmert sich schon um Kinder, sondern ich musste auf die Fresse fliegen. Ich hoffe, ich darf so ein Wort in deinem Podcast
sagen. Ja, alles klar, ja, natürlich. Oh, es gibt schon noch ganz andere Wörter, die benutzt wurden.
Aber nein, in meinem Fall, es gibt Menschen, die müssen nicht extrem auf die Fresse fliegen. Aber mein Charakter war es so, ich muss wirklich Gesicht am Asphalt und drüber geschliffen, damit ich merke, oh, jetzt tut's richtig weh. Entweder du endest jetzt was oder du knickst halt ein. Ja. Jetzt weichen wir zwar so ein bisschen ab vom Thema, aber das sind ja alles auch Friedensprozesse.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das passt gut dazu, Josh, weil... Ja, jetzt, ich habe es doch übernommen.
Alles gut, Josh, hier ist alles
mal rein. Ich finde es total nett. Ich glaube ja, also ich habe schon in der Pandemie, im ersten Lockdown, habe ich beobachtet, dass die Menschen das wie, die haben zwar schon gemeckert und es gab auch diese ersten Hamsterkäufe und, aber mein Eindruck war, dass die Menschen es wie Urlaub genommen haben. Oh, Lockdown, okay, ich bin jetzt mehr im Homeoffice. Hey, wie viele Familien sind Fahrrad gefahren? Es war unglaublich, was in der Natur los war. Ja, also ich habe ja durchgängig gearbeitet. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich arbeiten konnte, durfte, musste. Ja, aber ich fand es faszinierend, wie viele Familien in der Natur waren. So, dann war der Lockdown vorbei und ich hatte für mich das Gefühl, es hat sich nichts geändert. Also alle sind in das alte Muster, in den Ursprung zurück. Also zumindest das Umfeld, was ich hier so wahrgenommen habe. So, und dann hat sich der zweite Lockdown angekündigt und da sind sie dann durchgedreht. Ja, weil sie es dann nämlich, also da haben sie dann festgestellt, boah, scheiße, das ist... über den Winter wird das nicht so wie Urlaub im Frühjahr. So, ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch, also auf der einen Seite weitet es sich aus, die Menschen, die sich auf den Weg der Bewusstheit machen und das Bewusste oder das Umfeld, das Universum, ihr Leben allumfänglich auch angucken. Ich bin da wirklich sehr dankbar drüber, dass es Gott sei Dank immer mehr Menschen gibt, die das tun. Und doch tun es noch viel zu wenige. Ich glaube, es haben einfach echt viele darauf gewartet, dass jetzt die Corona-Maßnahmen vorbeigehen und dann ist alles wieder so wie früher. Und ich habe es schon in anderen Podcasts auch gesagt, auch ohne den Ukraine-Krieg war mir klar, es wird nie wieder so wie früher. Und es darf auch nie wieder so wie früher werden. Aus meiner Sicht darf es auch nie wieder so werden. Ja? Sondern aus meiner Sicht dürfen wir Menschen uns wirklich unser Leben angucken, dürfen gucken, was an unserem Wohlstand brauchen wir, was ist wirklich notwendig und wo kann und will ich auch was verändern. Weil da fängt ja Krieg an. Wo lästere ich über meine Familienmitglieder? Wo lästere ich im Umfeld, auf der Arbeit? Wo meckere ich immer nur? Wo schaffe ich denn den Unfrieden in mir? Ja, wo sorge ich gar nicht gut für mich? So, und dadurch transportiere ich das ja auch nach außen, wenn ich ständig nur mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn, mit meiner Wohnung, mit meinem Auto, mit irgendwas unzufrieden bin, dann kann ich keinen Frieden transportieren. Und dann ist so ein Krieg in der Ukraine ein wunderbarer Stellvertreter, der natürlich meine Angst noch verstärkt.
Du bringst es auf den Punkt, richtig. Eine Sache, die eine Struktur letztendlich wieder rausbringt und gleichzeitig halt dadurch auch Menschen sterben, das haut jeden, das berührt jeden, der, sage ich mal, irgendwo noch menschlich ein Herz hat, berührt es natürlich. Und du hattest gerade angesprochen mit, kannst du nochmal deinen letzten Satz, kriegst du den noch hin? Du hast gerade letztes.
Also je mehr ich mich über andere Dinge aufrege, die mich im Außen, also innerfamiliär, mit Freunden, Nachbarn, Auto, Job und so stören, desto mehr strahle ich das aus und dann wird meine Angst durch so einen Krieg in der Ukraine nur noch mehr verstärkt.
Genau, worauf ich gerade raus wollte, weil gerade in so einem Podcast kann ja durchaus der eine sagen, ja, ihr heiligen Samariter, ihr Coaches, ihr wisst alles besser. Mir ist da auch wichtig zu sagen, weil die Frage wurde ich auch mal gestellt in den letzten 3 Wochen, Ja, Josh, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn alles vielleicht vergänglich ist und vielleicht eine Atombombe, ich meine, wir wünschen es und hoffen es natürlich nicht, aber was ist denn mit deinen ganzen Träumen 10, 20 Jahre, wenn jetzt eine Atombombe fliegt? Dann hast du auch zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ja, was ist dann? Was passiert denn wirklich? Natürlich gibt es Leute, die Angst vorm Tod haben, wobei ich glaube, niemand hat Angst vorm Tod, sondern eher Angst davor, nicht gelebt zu haben und deswegen Angst hat, dass das Leben vorbei ist. Aber mal angenommen, wir sterben alle in 14 Tagen. Klar, das ist ein Worst-Case-Szenario. Aber was willst du denn machen? Wenn du jetzt wüsstest, in 14 Tagen fliegt eine Atombombe, willst du heulend in deine Ecke verkriechen und mit dem Gesicht einschlafen oder willst du dann? Und das war halt meine Antwort. Ich will in der Zeit so viele, deswegen ist auch dieser Podcast gerade für mich extrem geil, weil egal wer es hört, wenn es eine Person berührt, dann weiß ich, selbst wenn morgen irgendwas passiert, ich konnte bis zu dem Punkt, wo alles zu Ende ist, Menschen inspirieren. Und das ist das, was meine Lebensmission ist. Dafür brenne ich. Und egal, ob man jetzt Coach ist oder nicht, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur jemand ist, der freundlich grüßt, ja, wenn du Angst hast, dann fang an, Leute freundlich zu grüßen. Lauf durch den Wald, grüß Menschen, geh zum Bäcker, gib 2 Euro Trinkgeld, mach was Schönes, schenk den Leuten ein Lächeln, helf einer alten Frau über einen Zebrastreifen, weil das ist mehr, als wenn man, und das sage ich jetzt, mit purem Egoismus sich in die Ecke verkriecht und sagt, oh, mir geht's scheiße. Natürlich gibt es psychische Krankheiten, wo ich jetzt auch differenziere und klar sage, natürlich bei Menschen, die da wirklich psychische Probleme haben, die brauchen da natürlich auch Psychologen, Therapeuten. Ich rede jetzt von den, sage ich mal, rationalen Leuten, die jetzt eben nicht eine psychische Krankheit haben. Da gibt es keinen Grund, sich in eine Ecke zu verbarrikadieren und, sage ich mal, egoistisch zu sagen, oh, mir geht's scheiße. Wir haben gerade alle die gleiche Angst. Ist ein Krieg in Europa? Wird eine Atombombe fliegen? Die Frage ist aber, wie gehst du damit um? Beeinträchtigt es deinen inneren Frieden? Oder nimmst du es als Grund zu sagen, hey, genau weil ich nicht weiß, ob ich in 10, das ist ja, wir wissen ja nie, ob wir morgen noch leben. Aber
Genau.
jetzt ist eine reale Gefahr da. Jetzt schreit jeder, ah, was passiert? Und genau jetzt sollten wir uns mal bewusst darüber werden, dass der innere Frieden nur in uns beginnen kann, wenn wir anfangen, uns nicht zu Hause zu verbarrikadieren, sondern Menschen auf jeder seine eigenen Weise mit guten Worten, finanziell, mit Coachings, mit Verleihen von oder Klamottenspenden, was auch immer. Es geht gerade nicht um die Ukraine, sondern einfach bewusst lebt und sagt, hey, bis zu dem Tag XY tue ich etwas, wo mir gut tut und ich damit Menschen unterstützen kann, was auch immer das ist.
Also ich habe letztes, also morgen vor einem Jahr habe ich ja das Institut gegründet, also dass meine Praxis umgewandelt wurde in das Maren-Fromm-Institut. Und das war für mich ein sehr berührender Moment, als ich auf Go gedrückt habe für die Website. Und Joshua, weißt du, was ich mir für eine Frage gestellt habe? Ich habe da gesessen und habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich jetzt sterbe?
Dann hast du eine geile Webseite.
Und habe dann für mich gesagt, es wäre absolut in Ordnung, weil also diese Institutsgründung ist irgendwie sowas wie mein Lebenswerk. Ja, also ich habe bis dahin mein mir Bestmögliches gegeben, Menschen zu erreichen und zu begleiten und zu unterstützen, ihren Weg des Herzens zu finden. Und mit dem Institut sind noch viel mehr Menschen dabei, die Menschen begleiten können auf verschiedenste Weise, sodass jeder Charakter auch jemanden finden kann. Und ich sag mir das jeden Tag, sollte ich jetzt sterben, es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Ich bin total im Frieden und im Reinen mit mir und ich habe keine Angst davor. Und das finde ich was total Wichtiges. Also auf diesem Prozess dahin habe ich auch natürlich viel Schattenarbeit und sowas gemacht, ja, und Traumaaufarbeitung. Aber zum Beispiel habe ich auch meine eigene Grabrede geschrieben.
Ja, das habe ich auch, kann ich
Ja,
nicht nur empfehlen.
die steht in irgendeinem meiner Tagebücher der letzten Jahre. Oder was ich total schön finde, ist auch so offen mit meiner Tochter über das Thema Tod sprechen zu können. So vor 10 Monaten ist mein Vater verstorben und ich hatte immer für mich gesagt, ah ja, nee, also mir reicht, also ich war erst am Überlegen, so in den Friedwald zu gehen und habe dann aber für mich festgestellt, nee, das finde ich schon irgendwie matschig so, das gefällt mir nicht zu jeder Jahreszeit und habe mich dann doch auch entschieden, so einen Baum auf einem Friedhof oder ein Wiesenstück. Ja? Also es muss nicht sein, was groß gepflegt werden muss. Und fand es dann aber sehr spannend, als mein Papa gestorben ist, haben wir uns angeguckt, wie mein Vater beerdigt werden wird. Und das ist nun ein Wiesenstück, wo wir nicht genau wissen, also wir haben ungefähr natürlich die Erinnerung, wo die Urne abgelassen wurde, aber es kann auch sein, dass es 5 Zentimeter weiter oder so ist, ja. Und dann hat meine Tochter zu mir gesagt, weißt du, Mama, nee, also so wünsche ich mir das nicht. Ich hätte schon gern ein kleines Metallschild dort an der Stelle, wo du mal begraben bist, dass ich genau weiß, wo ich hingehen kann und dass ich da auch ein paar Blümchen hinstellen kann. Und das finde ich total schön, also wenn du darüber auch reden kannst mit den Menschen, die dir wichtig sind, weil ey, ich bin dann nicht mehr da. Es ist ein Platz für mein Kind oder für die Menschen, die mich gerne haben und mich dort besuchen möchten. Ja, mir kann es doch eigentlich egal sein.
Ja, und ich glaube, dein Beispiel kann auch Mut machen, wenn man es jetzt eben umdreht. Warum passieren Kriege? Warum werden Menschen unterdrückt? Weil Menschen, die nicht in Frieden leben mit sich, werden von der Angst bestimmt. Angst erzeugt Panik, Panik erzeugt Unruhe, Unruhe erzeugt Krieg.
Ja.
Mehr oder weniger. Innerer Krieg oder eben ein Riesenkrieg, wie wir es jetzt haben. Und ich bin ein Fan davon. Ich weiß, dass der Tod ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Es muss eigentlich kein schwieriges Thema sein. Es wird aber in der Gesellschaft nicht gern angesprochen. Deswegen ist es meistens so ein, oh, bloß nicht über den Tod reden. Ich gehe lieber weg aus der Ecke oder mach dich mundtot, damit wir nicht über das Thema sprechen. Aber um es mal salopp zu sagen, natürlich, wenn jetzt jemand unter Todesängste leidet, auch für den bringen die Worte, die ich jetzt sage, nicht viel. Weil solche Menschen brauchen tatsächlich richtige psychologische Unterstützung, was auch gut ist. Also ich finde Psychologen extrem gut, weil die meisten Menschen Gesprächsbedarf haben, wo sie eine dritte Person brauchen. Was ich sagen wollte ist, wenn wir einfach mal den Tod nicht mit dem Ende betrachten würden, sondern mit, hey, du kriegst es sowieso nicht mit. Weil ich habe es mir schon ganz ehrlich, ich habe mir jetzt auch in der Zeit des Krieges, und jetzt haben wir den Krieg, deswegen können wir so als Beispiel nehmen, die Frage gestellt, was wäre denn eigentlich, wenn jetzt Krieg in Deutschland wäre? Ich wäre glücklich, wenn eine Atombombe kommt, weil das ist der einfachste Tod, als wenn ich in den Krieg ziehen müsste. Weil da besteht die Angst, dass ich nicht weiß, was passiert. Und ich will gar nicht zu arg auf das Thema eingehen, aber wenn wir uns einfach mal wirklich sagen, hey, der Tod gehört dazu wie die Geburt.
Ja, ist so.
Was mache ich aber in dieser Zeit? Lebe ich in Angst, lass mich unterdrücken, nimm das jetzt ernst, dass da jemand verrückt ist, vielleicht schreit, Atombombe fliegt. Ja, kann passieren. Aber beeinträchtigt es mich? Wenn es passiert, kann ich es nicht ändern. Das klingt jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber faktisch können wir es nicht ändern. Mhm. Aber was passiert jetzt? Baust du dir einen Bunker? Ich habe es jetzt erst wieder gelesen, wie viele reiche Leute sich gerade Luxusbunker in der Schweiz und was weiß ich irgendwo kaufen, wo ich mir denke, ja, es ist eine Option, aber ganz ehrlich, in der Welt zu leben, wo ich am Ende nur noch im Bunker sicher bin, dann bin ich am Ende lieber tot und habe dazwischen mein Leben genossen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Und, also ich habe da auch keine Angst davor.
Ja, und ich finde, wichtig ist einfach, dass die Menschen lernen, mit sich in Frieden zu sein. Weil wenn du die Flamme in dir hast, wenn du den Frieden in dir hast, dann kannst du den Frieden überhaupt weiterbringen.
Ja. Joshua, wir haben jetzt fast eine Stunde um. Die Menschen, die es als Podcast nur hören, sehen nicht das wunderschöne Bild aus dem Kinderzimmer von deinen Töchtern. Ich möchte aber das total gern erzählen, was hinter dir zu sehen ist, dass da nämlich ein Poster hängt mit 2 Einhörnern drauf, ganz viel
Sticker.
Herzen.
Sticker, alle selbst, alles.
Ach so, das sind alles Sticker, die sehr, okay, von hier aus, dadurch, dass ihr es sehr rechteckig aufgeklebt habt, sieht es aus wie ein Plakat. Und ich finde, das ist was total Schönes. Die Einhörner, die Regenbögen und Wolken und Sterne und Herzen, die für mich wirklich auch das Gefühl von Traum, von Fantasie, von Liebe und Frieden und gemeinsam über einen Regenbogen wandern und Träume verwirklichen, einfach gut darstellen. Und ich finde, das ist etwas, was oder symbolisieren. Und das ist was, was ich so wichtig finde, den Menschen mitzugeben, wie wichtig es ist, seine Träume zu leben, oder vielleicht auch überhaupt erstmal zu entdecken. Ich kenne viele Menschen, die zu mir gekommen sind oder zu mir kommen, die wissen gar nicht mehr, was ihre Träume sind. Ja, die dürfen erstmal wieder auf die Reise gehen, sich und ihre Träume zu entdecken und das, was ihnen wichtig ist und was sie erleben möchten. Und das aber sowohl unseren Kindern bereits mitzugeben, so welch Glück haben deine kleinen Mäuse, dass ihr Papa sich bereits mit solchen Themen auseinandersetzt, ja, und ihnen ganz anderes Vorbild sein kann, als wir es vielleicht auch als Vorbilder hatten. Die dadurch schon eine tolle neue Prägung bekommen können. Und ich weiß, also auch hier im Ort gibt es einen Mann, der mit seiner Frau auch und seinen 3 Kindern oder 4 Kindern hat er mittlerweile, Maximilian Bay, die auch Familien unterstützen wollen, Familie in Fülle zu leben. Ja, und die Erziehung und die Pädagogik und alles neu zu machen und den Kindern, auch dass die Kinder, also ich darf niemals mein Glück von anderen Menschen abhängig machen und auch nicht zu meinem Kind sagen, du bist mein ganzes Glück, weil dann nehme ich meinem Kind sein eigenes Glück. Ja,
ja, und du hast gerade was so, es hat mich gerade wirklich kurz emotional gepackt. Ich dachte mir, okay, pass auf, dass du keine Träne kriegst. Und der Hintergrund von diesem Bild ist ein wunderschöner Hintergrund. Ich habe dir ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich kein Büro bei mir habe, weil ich einfach meinen Kindern ein vernünftiges Kinderzimmer bieten wollte. Auch wenn sie nicht jeden Tag bei mir sind, zwischen 5 bis 7 Nächte im Monat, also eher weniger als die Allgemeinheit. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass meine Kinder, wenn sie auch mal sauer sind auf Papa, einfach ihren Rückzugsort haben. Und Hintergrund ist, beide Töchter von mir, ich habe es vorhin erwähnt, sind Zwillinge, haben mal gesagt, Papa, wenn ich mal groß bin, möchte ich ein Einhorn werden.
Oh.
Und damit möchte ich einmal die Sache bestärken, die du sagst, meine Kinder haben jetzt den Traum, Einhörner zu werden. Also habe ich ihnen genau dieses Bild, dieser Raum, ich bin hier in eine komplette Neubauwohnung gegangen und dieser Raum, ich habe am Anfang eine Woche lang auf dem Boden geschlafen, weil noch alles so ein bisschen Rohbau war. Also ich bin eigentlich noch so eingezogen, als es noch nicht mal so ganz fertig war. Und das Erste war, ich wusste, meine Kinder kommen in 2 Tagen und habe das Kinderzimmer komplett fertig gemacht. Das Erste war hier Sticker und dann hier links von mir ist eine rosa-pinke Wand gestrichen. Aha. Und meine Kinder hatten eine Woche vorher gesagt, Papa, wenn du in deiner neuen Wohnung bist, da waren sie, glaube ich, 2,5 Jahre, da konnten sie gerade, also nicht so deutlich, aber konnten sagen, Papa, Wohnung, Einhorn, 3 waren sie, glaube ich. Und letztendlich habe ich gewusst, okay, die wollen irgendwann Einhörner sein. Ich habe das dann mit 2 Stunden Arbeit dahin geklebt und jetzt gucken meine Kinder immer hin und sagen, links, ich kann so offen sagen, links Papa, das bin ich, Emily, und rechts Papa, das bin ich, Sophie.
Oh. Und
das ist in mir wirklich so eine Emotion, weil ich einfach weiß, ich konnte meine Kinder mit so einer einfachen Sache, für mich einfache Sache, so viel ins Herz legen, weil sie einfach wissen, ne, guck mal, das sind wir, das ist unser Traum. Und jetzt möchte ich das Zweite sagen, Träume können sich auch mal ändern. Ich bin davon überzeugt, dass meine Töchter in 15 Jahren nicht mehr sagen, sie werden ein Einhorn sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind es ihre Träume und genau deswegen sollen sie den Traum auch leben dürfen.
Ja, Josh, da habe ich ein Ausflugsziel für dich. Und vielleicht für alle anderen, die auch an Einhörner glauben oder die Fantasie mit unterstützen wollen. Es ist auf der Alp, gibt es, eigentlich ist das ein Zentrum, wo viel mit Meditation und so auch ist. Also ich schreibe den genauen Namen, schreibe ich noch in den Podcast dann mit rein, weil den weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist ein Ort auf der Alp hinter Balingen, wo ich eigentlich das Festival Wege des Herzens dieses Jahr stattfinden lassen wollte. Was aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Aber die haben eine Einhornwiese, auf der steht ein Rieseneinhorn. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, sie sagen, dort kommen auch die Einhörner, wenn man sie ruft. So, und ich bin auf diese Wiese geschickt worden, um mal zu spüren, ob ich es wahrnehme, und bin dann ein bisschen vorgegangen. Und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, vielleicht war es Einbildung, aber vielleicht war es auch wirklich so. Ich hatte das Gefühl, da ist was. Und ganz plötzlich, wirklich, ich schwöre bei Gott, ich schwöre, es waren keine Pferde in der Nähe. Und es roch auf einmal nach Pferdepups. So. Und dann stell dir mal vor, ich bin dann wieder zurückgegangen zu der Frau, die mich dann angesprochen hat. Und hast du irgendwas wahrgenommen? Und ich bin ja schon spirituell, aber sie ist sehr spirituell. Und ich habe sie dann gefragt, können Einhörner pupsen? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich das Gelände nicht fürs Sommercamp gekriegt habe. Aber also es war wirklich so. Also es war kein Pferd in der Nähe und ich habe Pferdepups gerochen. Und wer weiß, was deine Töchter erleben, wenn ihr da hingeht. Das
finde ich schön, weil es kann man so auch im Podcast heute abspielen. Nein, aber selbst wenn man nicht dran glaubt, allein das Gefühl, dass es so ist, das ist ja das Wichtige. Ja, genau. Selbst wenn es nicht so ist, man nimmt Dinge trotzdem wahr, wenn es einem gut damit geht. Gut, ob es mit Pferdepups einem gut geht, ist eine andere Sache. Aber wichtig ist die Vorstellungskraft. Und ja. Jeder muss mit sich im Reinen, im Frieden sein. Und das war ein schönes Abschlusswort eigentlich. Machen kannst du mir kurz, das darf ja auch ganz offiziell jeder hören, wo ich bin ja das erste Mal mit dir heute oder ja. Als Gast drin. Wo veröffentlichst du deine ganzen Podcasts?
Auf YouTube, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music. Ich glaube, das war's.
Podigy. Reicht, das reicht. Ähnlich wie bei mir. Bei mir wird es bei allem veröffentlicht, außer YouTube. Da bin ich gerade noch dran, das ein bisschen größer, professioneller zu machen.
Ja, da kommt es als Video.
Falls deine Zuhörer nicht kurz Werbung für mich machen darf.
Ja, natürlich.
Ich hab auch einen Podcast-Kanal, einfach mein Name Joshua Ladig bei Spotify. Das nutzen die meisten eingeben. Oder ihr könnt mir auf Instagram folgen, joshualadig_coaching.
Ja, super gut. Also ich freue mich total, Joshua, auf unsere weitere Zusammenarbeit oder unsere weiteren Treffen miteinander. Ich glaube da nämlich dran, dass wir uns ganz gut ergänzen können oder auch bereichern können. Und das ist was, das möchte ich nämlich gerne als Abschlusswort nehmen, weil es für mich, das ist für mich ein großer Teil des Friedens, wenn wir aufhören, in Konkurrenz zu denken.
Ja.
Ja, wir sind anscheinend angeblich eine Unmenge an Coaches auf dem Markt. Und ja, es gibt auch viele Menschen, die damit Unfug machen. Und deswegen darf man sehr genau gucken, wer passt wirklich zu mir. Das heißt noch lange nicht, dass jeder immer ein Zertifikat haben muss, sondern es gibt auch Menschen, sage ich, die eine unglaubliche Menschenkenntnis haben und vielleicht auch einfach ihre Geschichte aufgearbeitet haben oder was auch immer, die es einfach aus sich heraus gut können. Und trotzdem darf man natürlich achtsam sein, auf wen man trifft. So, was ich aber auf gar keinen Fall möchte, ist Konkurrenz. Ja, also weil wir sind, jeder ist so unterschiedlich für sich selbst und wichtig ist doch, dass jeder Mensch, der sich Hilfe nehmen möchte, einfach jemanden findet, der für ihn gut und richtig ist.
Und deswegen, der Deckel muss auf den Topf passen.
Genau, so sieht es aus. Und damit möchte ich mich gerne bei dir und auch bei den Zuhörern und Zuschauern bedanken und verabschieden. Schön, dass du dabei gewesen bist, Joshua. Und ich freue mich auf weitere Tage oder Termine mal mit dir.
Vielen, vielen Dank. War mir heute wirklich echt eine Ehre, weil ich habe es gewusst, wir Menschen einfach so. Und wir haben uns einmal persönlich kennengelernt, haben 2 Stunden gesprochen, jetzt haben wir eine coole Podcast-Folge. Und selbst wenn wir nur eine einzige Person irgendwo inspirieren können, haben wir heute beide sinnvolle 1,5 Stunden miteinander verbracht.
Ja, genau, so sieht es aus.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ich dir auch.